Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat ihr Energiekonzept vorgestellt. Kernpunkt ist die schon vorab angekündigte Entscheidung, den Ausstieg aus der Atomenergie zu verschieben. Die Meiler sollen im Schnitt 12 Jahre länger am Netz bleiben. Von einem Teil der zusätzlichen Gewinne müssen die Stromkonzerne eine Abgabe zahlen, die den Ausbau erneuerbarer Energien fördern soll. Außerdem enthält das Konzept Anreize für die Energieeinsparung.
Als wären sie schon immer einer Meinung gewesen, präsentieren Rainer Brüderle und Norbert Röttgen das Energiekonzept. 2050 soll der Strom zu 80% aus erneuerbarer Energie kommen. Der Umstieg sei ein Meilenstein deutscher Wirtschaftsgeschichte, sagt der federführende Umweltminister. Er hat das halbe Kabinett mitgebracht und lässt dem Wirtschaftsminister das erste Wort.
Für diesen langen Weg brauchen wir Zeit, Geld und einen klaren Kompass. Der Kompass ist eine im Kern marktwirtschaftlich ausgerichtete Energiepolitik.
Mit einer 5 Milliarden Euro Förderung soll der stockende Ausbau der Windkraftanlagen auf hoher See angeschoben werden. Vorfahrt auch für den Ausbau der Netze. Nicht nur da stehe man noch am Anfang.
Wir stehen beim Netzausbau praktisch bei Null im Verhältnis zu 2000. Bei Speichertechnologien das gleiche Ergebnis. Jetzt können wir sozusagen auf Papier schreiben, dass das alles in 10 Jahren da ist. Aber es ist keine realistische Erwartung.
Die Minister rechtfertigen damit die umstrittene Laufzeitverlängerung. Sie wurde heute ebenfalls auf den Weg gebracht. Die Laufzeiten für ältere Atomkraftwerke werden um 8 Jahre verlängert, die für jüngere Meiler um 14. Das letzte geht frühestens 2036 vom Netz. Die zusätzlichen Gewinne der Kraftwerksbetreiber sollen abgeschöpft werden. Bis 2016 zahlen die Energiekonzerne eine Brennelementesteuer, 2,3 Milliarden Euro jährlich. Dazu einen Sonderbeitrag für erneuerbare Energien, voraussichtlich mindestens 15 Milliarden Euro. Die Kanzlerin, heute zu Gast beim Industrieverband, lobt das Energiekonzept als Ganzes.
Ich will nur darauf hinweisen, dass die Tatsache, dass wir die Laufzeiten verlängern, und die Zahlen sind ja bekannt, nunmehr dazu führt, dass wir Geld zur Verfügung haben, was den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen wird.
Die Regierung ist fest entschlossen, ihr Konzept nun auch durchzusetzen. Daran lassen auch die 5 Minister heute keinen Zweifel. In 4 Wochen soll es im Bundestag verabschiedet werden.
Auf Protest stieß das Konzept bei den Oppositionsparteien und Umweltverbänden. Der Atomstrom blockiere das Leitungsnetz und mache den Stadtwerken Konkurrenz, die im Vertrauen auf den Ausstieg in Alternativen investiert hätten. Die SPD kündigte eine Verfassungsklage an, weil die Koalition das Gesetz nicht im Bundesrat zur Abstimmung stellen will.
Die Demonstranten vom Kanzleramt sind sich ihrer Sache sicher. Das Energiekonzept nutzt der Atomwirtschaft und schadet den erneuerbaren Energien. Grüne und SPD beklagen falsche Weichenstellungen.
Dieses Energiekonzept ist nichts anderes als die Konterrevolution zu der 2000 eingeleiteten Energiewende in Deutschland.
Niemand wird in erneuerbare Energien investieren, wenn der Atomstrom weiterläuft, denn die ein Windrad bauen, die eine Biomasseanlage bauen, die auf der Hohen See große Windenergieanlagen errichten, die wollen auch sicher sein, dass der Strom auch ins Netz kommt.
Trotz günstiger Kredite für Offshore-Windparks rechnet auch die Branche der erneuerbaren Energien mit negativen Auswirkungen der Laufzeitverlängerung.
Wer Kernkraft länger betreibt, sagt gleichzeitig, wir brauchen weniger andere Kapazitäten. Das sind die Erneuerbaren, das sind auch hocheffiziente Kraftwerke, die beispielsweise von Stadtwerken geplant werden. All das wird jetzt weniger schnell benötigt.
Abschwächungen bei der energetischen Gebäudesanierung und der Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken lassen Wirtschaftsforscher am Energiekonzept zweifeln.
80% Treibhausgasminderung sind nur zu erfüllen, wenn man wirklich konsequent auf die Kohle verzichtet, die Gebäudesanierung nutzt und auch im Bereich Mobilität etwas tut. Und da hat man leider sehr viel jetzt versäumt.
Die Linkspartei vermutet dahinter Klientelpolitik.
Alles, was jetzt beschlossen worden ist von der Bundesregierung, haben die 4 Konzerne, um die es ja dabei geht in erster Linie, das heißt RWE, E.ON, ENBW und Vattenfall, haben das verhandelt mit der Regierung. Es passiert nichts, dem sie nicht zugestimmt haben.
Oppositionsparteien und Umweltverbände wollen ihre Proteste fortsetzen.
Die Kritiker der Laufzeitverlängerung sehen sich durch ein Gutachten über das Atomkraftwerk Biblis B bestätigt. Darin listet das Darmstädter Öko-Institut 80 Mängel auf. Der Meiler im hessischen Biblis gehört zu den ältesten, die am Netz sind. Das Gutachten hatte der vorige Bundesumweltminister Gabriel in Auftrag gegeben. Auslöser war die Klage einer atomkritischen Ärzteorganisation.
Greenpeace-Protest am frühen Morgen am Atomkraftwerk Biblis. Auch die Meiler hier sollen länger am Netz bleiben, trotz Sicherheitsbedenken von Kritikern. Mangelnder Schutz gegen Überschwemmungen, Feuer und Erdbeben, veraltete Kabel, Schwächen bei Sicherheitseinrichtungen, listet das Gutachten auf. Insgesamt rund 80 Mängel, so das Öko-Institut in Darmstadt.
Die Anlagen, die entfernen sich immer mehr von dem, was man eigentlich heutzutage machen würde oder auch fordern würde an Sicherheitstechnik. Und das bedeutet, dass wenn man ja auch gleichzeitig jetzt über Laufzeiten spricht und längere Laufzeiten, dass man das eigentlich nicht machen darf, ohne auch wirklich in puncto Sicherheit mehr zu ermöglichen.
Dass Biblis B nicht dem Stand der Technik entspricht, kritisiert die Ärzteorganisation IPPNW schon seit Jahren, hat früher bereits sicherheitstechnische Defizite festgestellt und ein Abschalten der Anlage gefordert.
Das Gutachten zeigt, dass 80 bis 116 schwerwiegende Sicherheitsdefizite bei dieser Altanlage bestehen. Dennoch will die Politik, die Bundesregierung diese Anlage weiter betreiben. Das ist absolut verantwortungslos.
Der Kraftwerksbetreiber RWE will das aktuelle Gutachten prüfen. Einen dringenden Handlungsbedarf sehen aber weder die Aufsichtsbehörde noch das Unternehmen.
Es gibt keine Hinweise auf Mängel oder Defizite, auf deren Basis ein Widerruf der Betriebsgenehmigung vertretbar wäre.
Biblis ist sicher und keine der 80 Feststellungen sind sicherheitsrelevant, sodass unverzüglich gehandelt werden müsste.
Zurzeit sei man aber in Gesprächen darüber, welche zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen bei einer längeren Laufzeit der Meiler nötig seien.
Im Bundesfinanzministerium haben Vertreter von Bund und Ländern über die Zukunft der Landesbanken beraten. Sie wollen den Sektor neu ordnen und damit auch Konsequenzen aus der Finanzkrise ziehen. Einige Institute hatten nur mit Steuergeld in Milliardenhöhe gerettet werden können, nachdem sie sich verspekuliert hatten.
Die Helaba ist die gemeinsame Landesbank von Hessen und Thüringen und sie ist der Musterschüler unter den Landesbanken. Trotz Krise keine Verluste, sogar Gewinne. Die meisten anderen Landesbanken haben dagegen schwer mit den Folgen der Finanzkrise zu kämpfen. Nur mit Finanzhilfen ihrer Eigentümer, nämlich der Länder, konnten sie überleben. So erhielt die Bayern LB 10 Milliarden Euro direkte Staatshilfen und Garantien über 15 Milliarden Euro. Die WestLB bekam 9 Milliarden Euro direkt und 23 Milliarden Euro als Garantien. Die HSH Nordbank erhielt 3 Milliarden Euro direkte Hilfen und 30 Milliarden Euro als Garantien. Doch diese Krise können weder die betroffenen Landesbanken noch ihre Besitzer, die Länder, jeweils allein bewältigen. So steigt der Druck auf alle Landesbanken zu fusionieren. Darüber sprachen am Nachmittag im Finanzministerium Bund, Länder und Landesbanken.
Wir wollen damit dauerhaft tragfähige Geschäftsmodelle etablieren.
Die SPD wollte mit diesem Ziel schon zu Zeiten der Großen Koalition die Landesbanken zu Fusionen zwingen.
Das setzt natürlich die Bereitschaft der Länder voraus. Daran ist es bisher gescheitert. Und ich habe den Eindruck, dass die Bereitschaft gewachsen ist, diesen Prozess, der notwendig ist, zu fördern.
Und so verhandeln bereits die Bayern-LB und West-LB über eine Fusion, offenbar auch mit Erfolg.
Wir werden insbesondere, was die Prüfung unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten einer Fusion von WestLB und Bayerischer Landesbank angeht, im November mit Sicherheit erste Ergebnisse auch in diesen Kreis einspielen können.
Konsequenz von Fusionen wäre nicht nur ein Personalabbau. Die entstehenden neuen Banken sollen sich zukünftig auf das Kerngeschäft als Förderbank konzentrieren und Spekulationen am internationalen Finanzmarkt im Gegensatz zur Vergangenheit weitgehend unterlassen.
Bundesfinanzminister Schäuble muss erneut ins Krankenhaus. Er werde 4 Wochen lang stationär behandelt, teilte sein Ministerium mit. Grund dafür sei eine schlecht verheilende Wunde. Der Minister werde die Amtsgeschäfte aus der Klinik weiterführen. Schäuble hatte sich bereits im vergangenen Frühjahr mehrfach behandeln lassen müssen. Nach einem wochenlangen Machtkampf hat Russlands Präsident Medvedev den Moskauer Bürgermeister Luschkow entlassen. Zur Begründung sagte der Kreml-Chef, er habe das Vertrauen in Luschkow verloren. Dem hatten Staatsmedien zuvor wiederholt Korruption und Vetternwirtschaft vorgeworfen. Fast 20 Jahre lang regierte Luschkow die russische Hauptstadt. Er galt bislang als einer der mächtigsten Männer des Landes.
Ein Rauswurf über Tausende von Kilometern. Noch während seines Staatsbesuchs in China feuerte Präsident Medvedev den Moskauer Bürgermeister. Die Begründung, so knapp wie hart, Luschkow habe sein Vertrauen verloren. Zu kommentieren gibt es da nichts. Es erklärt sich von selbst. Wenn der Präsident einem Mitarbeiter nicht mehr vertraut, so steht es im Gesetz, dann ist das ein Entlassungsgrund. Ich habe das Vertrauen in Bürgermeister Luschkow verloren. Luschkow hatte bisher noch alles ausgesessen. 18 Jahre war er im Amt, galt als drittmächtigster Mann im Land. Er, der Macher, regierte Moskau wie einen Staat im Staate und machte es zur Weltmetropole. Alle Vorwürfe von Korruption und Vetternwirtschaft prallten an ihm ab, ebenso wie an seiner Frau. Die Bauunternehmerin stieg während der Amtszeit ihres Mannes zur reichsten Frau Russlands auf. Luschkow galt als Vertrauter Putins, doch dessen Loyalität hat er überschätzt. Luschkow versuchte, Präsident und Regierungschef gegeneinander auszuspielen, attackierte Medvedev und hoffte auf Putins Schutz, vergeblich. Sein Rauswurf kommt einem politischen Erdbeben gleich.
Ein Rauswurf des übermächtigen Luschkow galt hier lange als undenkbar. Präsident Medvedev hat also politische Stärke bewiesen. Dennoch, kaum jemand glaubt, dass er ohne Zustimmung von Regierungschef Putin gehandelt hat. Und auch bei der Nachbesetzung dieses Moskauer Schlüsselpostens wird Putin wohl ein entscheidendes Wort mitreden.
Erstmals seit 30 Jahren hat die kommunistische Führung in Nordkorea einen großen Parteitag abgehalten. Staatschef Kim Jong-il wurde als Generalsekretär der Arbeiterpartei bestätigt. Zugleich bereitete er offenbar die Machtübergabe an seinen Sohn Kim Jong-un vor.
Das Volk tanzt zu Ehren der Parteidelegierten und zu Ehren der Staatsführung. Nordkoreas Propagandastrategen tun alles, um den Volkskongress zu einem möglichst historischen Ereignis zu machen. Am Mittag verkündet das Staatsfernsehen, Kim Jong-il, der geliebte Führer, ist als Generalsekretär der Arbeiterpartei bestätigt worden. Die Beförderung seines Sohnes Kim Jong-un zum General war schon vorher bekannt gemacht worden. Und auch die Schwester des Diktators, Kim Kyung-hui, hier links neben ihm, wurde in den Generalsrang erhoben. Der gesundheitlich schwer angeschlagene Kim Jong-il will seinem Clan offensichtlich die Macht sichern. Sein Sohn Kim Jong-un gehört seit heute zum engsten Führungszirkel. Er gilt als potenzieller Nachfolger an der Staatsspitze. Die chinesische Regierung, wichtigster Verbündeter des nordkoreanischen Regimes, reagiert in einer ersten Stellungnahme gelassen auf die Entscheidungen. Die Arbeiterpartei verändert ihre Führung, so die Sprecherin. Dabei handelt es sich aber um eine innere Angelegenheit. Wir werden sehr genau hinschauen, welche Rolle der junge Kim Jong-un auf dem Kongress und danach spielen wird. Erst einmal sammeln wir aber noch Informationen, erklärt Japans Regierungssprecher dagegen zurückhaltend.
Mit Kim Jong-un wird die dritte Generation der Kim-Dynastie das abgeriegelte Land regieren. Für die Menschen dort wird sich nichts ändern auf absehbare Zeit. Darüber herrscht Einigkeit hier in Asien. Wichtige Machtfaktoren wie das Militär, die Kommunistische Partei und Kims Familienclan haben an Wirtschaftsreformen etwa keinerlei Interesse. Sie haben sich eingerichtet und profitieren von dem Status quo in Nordkorea.
Im Südwesten Mexikos hat ein Erdrutsch mehr als 100 Häuser unter sich begraben. Nach ersten Informationen kamen 7 Menschen ums Leben. Mindestens 100 weitere werden vermisst. Die zuständigen Behörden befürchten, dass die Zahl der Verschütteten noch viel höher sein kann. Betroffen ist eine Gemeinde rund 70 Kilometer östlich der Stadt Oaxaca. Die Regierung schickte Rettungskräfte und Soldaten in die Region. Durch heftige Regenfälle und weitere kleinere Erdrutsche hatten sie große Schwierigkeiten, zu dem Ort vorzudringen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 29. September.
Das Hoch über Skandinavien macht sich morgen vor allem im Nordwesten Deutschlands bemerkbar. Unbeständig dagegen bleibt es noch im Süden und Osten. Die Luft, die zu uns strömt, ist ziemlich kühl. In der Nacht regnet es im Süden und Osten hier und da, sonst nur ganz vereinzelt ein paar Tropfen. Stellenweise breitet sich Nebel aus. Am Tag teilweise Lücken in der Wolkendecke, teilweise ist es stark bewölkt. Am freundlichsten wird es im Nordwesten, im Osten und Süden regnet oder schauert es mancherorts. Im Norden und Osten morgen schwacher bis mäßiger Wind, im Erzgebirge und an der Ostsee mitunter starke Böen, sonst weht der Wind meist nur schwach. Heute Nacht 10 Grad in Frankfurt am Main, 3 Grad im Nordwesten, dort kann es Bodenfrost geben. Am Tag 10 Grad im Vogtland und 17 Grad am Rhein. Die Aussichten. Am Donnerstag ist es in der Osthälfte länger freundlich, in der Westhälfte mehr Wolken als Sonne und gebietsweise Regen. Ähnlich sieht es auch am Freitag und am Samstag aus.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr, darin Kritik am Energiekonzept, wie die Regierung bei der Häusersanierung einknickt, sowie Strategie in Afghanistan. Fragen von Karin Mioska an den ranghöchsten deutschen NATO-General Egon Rams.